Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Covid-19, Corona, die Nachrichten auf der ganzen Welt drehen sich um das Virus. Wir schauen auf verschiedene Aspekte. Zwei sind besonders wichtig, nämlich Bildung und Arbeit. Jetzt, wo Unis zumachen oder der Semesterstart verschoben wird, wo stehen wir da in Deutschland in Sachen digitalem Lernen, Skype-Vorlesungen und E-Klausuren? Sprechen wir drüber mit unserem Bildungsexperten.
Der Stand ist, man muss das leider sagen, mau. Die Unis kriegen das noch nicht so richtig hin.
Außerdem haben wir heute mit jungen Unternehmern gesprochen, welche Effekte die Ausbreitung des Virus auf ihre Arbeit und auch die Jobs hat. Theresa Nehm aus dem Update-Team, du hast dich heute mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und noch so ein paar weiteren Gesetzen beschäftigt. Es geht um Hass im Netz.
Es soll nämlich eine Gesetzesänderung geben und da wurde heute im Bundestag drüber diskutiert, über einen Gesetzesentwurf, der Menschen eher schützen soll gegen Hass im Netz. Und da sind sich aber besonders Datenschützer über diesen Entwurf nicht ganz so einig.
Das gleich bei uns in dieser Podcast-Episode des Updates. Und wir beschäftigen uns mit dem sogenannten Flügel bei der AfD. Mitglieder können ab sofort vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben.
Das ist der Chef des Bundesverfassungsschutzes. Welche Auswirkungen das hat auf die gesamte Partei AfD, darüber sprechen wir hier im Podcast zum Update vom 12.03.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
In Italien sind die Unis geschlossen, so auch in Griechenland und in Österreich. Und auch in Deutschland haben jetzt einige Bundesländer beschlossen, dass der Semesterstart verschoben wird. Erstmal keine Vorlesungen. Warum eigentlich? Könnte doch alles so schön laufen, digital. Vorlesung digital, am Ende des Semesters eine digitale E-Klausur. Da lächelt Armin Himmelrath nur müde. Armin ist Bildungsjournalist und sagt, davon sind die meisten deutschen Unis weit, weit entfernt. Hallo Armin.
Hallo, grüß dich.
Lass uns erstmal klären, in welchen Bundesländern verschiebt sich der Semesterstart?
Also wir wissen es bisher aus Bayern und wir wissen es aus Baden-Württemberg, die haben das schon angekündigt und wir wissen es aus einzelnen Hochschulstädten in anderen Bundesländern, Dresden zum Beispiel, da sollten eigentlich nächste Woche an den Fachhochschulen die neuen Semester anfangen, das Sommersemester anfangen. Überall sind sie auf die Bremse getreten, haben gesagt, also bis Ostern jedenfalls erstmal keine Veranstaltungen, das betrifft die Fachhochschulen im Moment als erstes, aber dann auch die Unis mit Brückenkursen, mit Einführungskursen, mit Informationsveranstaltungen. Alles das soll erstmal geschoben werden, bis auf nach Ostern. Aus Köln gibt es ähnliche Meldungen von der Uni, wo es auch heißt, erstmal alle Veranstaltungen sausen lassen. Wo die Unis sich natürlich schwer tun, ist ein bisschen die Frage mit den Klausuren, die vielleicht noch anstehen und den Prüfungen. Aber auch da geht es alles im Moment in Richtung, nee, da passiert nichts mehr.
Der Virologe Christian Drosten, den wir jetzt andauernd sehen, auch im Fernsehen, vermutet, dass das Maximum an Corona-Fällen in Deutschland von Juni bis August sein wird. Welche Pläne verfolgen da die Hochschulen?
Die sind, glaube ich, von dieser Perspektive noch alle ein bisschen überrascht. Es gibt ein paar einzelne Hochschulen, die schon anfangen, so Ablaufpläne zu machen. Wie kann man denn vielleicht auch mal so ein ganzes Semester irgendwie anders gestalten? Möglicherweise ohne Studierende in der Uni. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Hochschulen erstmal so kurzfristig geguckt haben. Was ist denn jetzt? Haben wir schon einzelne Fälle von Corona-Kranken oder Corona-Infizierten bei uns? Müssen wir eine Quarantäne in dem einen oder anderen Lehrstuhl einrichten? Aber der große Blick nach vorne, der fehlt tatsächlich noch. Und tatsächlich sind die Unis im Moment auch so ein bisschen hilflos, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn wir uns mal die Uni Köln als Beispiel nehmen, die hat so gut 60.000 Studierende, das ist schon ein ganz schöner Batzen. Die kommen jetzt alle in den nächsten Tagen und Wochen aus den Semesterferien zurück, waren zum Teil im Ausland, entweder mit dem Auslandssemester oder im Urlaub, kommen also zurück und das wäre schon verwunderlich, wenn von diesen 60.000 nicht ein paar hundert vielleicht infiziert wären. Und dann geht es natürlich ganz schnell, dann ist die Uni dicht und da muss man natürlich erstmal drauf reagieren, aber dann perspektivisch auch gucken, was heißt das denn zum Beispiel für Veranstaltungen, die in 3, 4, 5 Monaten geplant sind. Was heißt das für die Prüfungen, die vielleicht im Sommer anstehen? Alles das sind Fragen, die wirklich an den meisten Unis noch offen sind.
Jetzt leben wir ja in einer digitalen Welt. Andere Länder haben zum Teil digitale Unis, zumindest Möglichkeiten, digital dabei zu sein, auch E-Klausuren zu schreiben. Das machen die schon seit Jahren. Wie ist da der Stand an unseren Universitäten?
Der Stand ist, man muss das leider sagen, mau. Die Unis kriegen das noch nicht so richtig hin. Das hängt natürlich davon ab, wie stark sich einzelne Lehrkräfte engagieren. Und da gibt es natürlich natürlich auch welche, die das richtig gut machen, die schon seit Jahren E-Learning-Portale einsetzen, die sich auf Lernplattformen tummeln. Aber ganz viele von denen fremdeln damit, ganz viele von den Lehrkräften an den Hochschulen. Und überhaupt ist das ein schwieriges Verhältnis zwischen den deutschen Unis und Hochschulen und dem E-Learning. Es gab in den 90er Jahren mal so eine Prognose, dass innerhalb von 5 bis 10 Jahren wir die Hälfte aller Unterrichtseinheiten digital haben würden. Also die Hälfte würde digital laufen. Haben wir nie erreicht, die Zahl. Dann gab es vor ein paar Jahren die MOOCs, die sogenannten Massive Open Online Courses. Der Versuch, sozusagen übers Netz ganz, ganz viele Leute zu erreichen, hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Naja, und jetzt ist sozusagen wieder so ein Neustart. Man muss gucken, glaube ich, dass das sehr niedrigschwellig läuft. Vielleicht mal ein Chat, vielleicht mal eine Videokonferenz, vielleicht mal ein bisschen sowas wie eine Online-Klausur, an der digital gearbeitet wird. Das sind so die Wege, auf die sich die Hochschulen jetzt erstmal langsam wieder begeben. Aber möglicherweise kriegt das Ganze eben so ein bisschen Rückenwind durch diese Corona-Krise. Und wenn das so wäre, dann freuen sich jedenfalls all diejenigen, die sagen, digitale Lehre, das ist eigentlich die Lehre der Zukunft.
Vielleicht bietet da ja tatsächlich Corona am Ende eine Chance. Bildungsjournalist Armin Himmelrath hier bei uns in Deutschlandfunk Nova über die nicht so digitalen Unis hier bei uns in Deutschland. Das könnte sich vielleicht jetzt mal so langsam ändern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir hören ja die ganze Zeit, Corona trifft die Wirtschaft. Die Aktienkurse gehen runter und so weiter. Aber es gibt ja nicht nur die großen Unternehmen aus dem DAX, sondern auch kleinere, mittelständische, junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Josephine Schulz aus unserem Update-Team hat heute rumtelefoniert, wie das neue Coronavirus sich da auswirkt. Was sind denn die konkreten Probleme von Unternehmern?
Also ein ganz großes Problem ist, dass man bestimmte Teile einfach nicht mehr bekommt, also vor allem aus Asien. Zum Beispiel hatte ich Kontakt mit Sebastian, der hat eine Schreinerei mit über 20 Mitarbeitern und die brauchen eben so Atemschutzmasken beim Schleifen und beim Lackieren. Und die sind einfach gerade nicht lieferbar. Man kann die aber halt auch nicht ewig lange benutzen.
Wenn wir keine Wahl haben und die Mitarbeiter sagen, das ist für mich kein Problem, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Körper darunter leidet, dann werden wir diese jetzt natürlich nicht so häufig auswechseln können, weil die Alternative halt die ist, dass die Mitarbeiter nach Hause gehen und wir nicht lackieren.
Also das ist dann so ein Beispiel, wo eben schon ein kleines Teil, was fehlt, dann dazu führt, dass die ganze Produktion gestört wird. Und dann habe ich gesprochen mit einem Start-up, die bieten so smarte Regale für den Handel an. Also Regale, die selbst erkennen, wann nachgefüllt werden muss und die so individualisierte Werbung anzeigen. Und die beziehen auch aus Asien ganz viel Technik, Platinen, Hardware und so weiter. Und die ganzen Bestellungen, hat der Gründer Tim mir erzählt, die verzögern sich jetzt einfach in irgendwie eine ungewisse Zukunft.
Wir switchen gerade alles auf deutsche Hersteller um, um einfach da die Planungsunsicherheit irgendwie rauszunehmen. Aus wirtschaftlicher Sicht doppelt blöd, dauert länger und ist teurer.
Genau, und dann gibt es eben auf der anderen Seite die Kunden, also Aufträge, die dann wegbrechen. Die Schreinerei von dem Sebastian, die stellen zum Beispiel so ganz extravagante Möbel und Skulpturen her. Und die hatten eigentlich gerade einen großen Auftrag für eine Messe.
Gut, jetzt ist die Messe abgesagt worden. Die hätte Anfang Mai stattfinden sollen, können wir halt nicht bauen. Das wird natürlich stärker zu merken sein für uns, da wir stark im Museumsbau sind. Wird es natürlich so sein, dass diese Museumsausschreibungen öffentliche Ausschreibungen sind. Dass nun aber Firmen, die eigentlich gar nicht im Museumsbau tätig sind oder zu Hause sind, sondern eher im Messebau, an diesen Ausschreibungen teilnehmen müssen, somit natürlich, ja, man einfach nicht mehr die Preise erzielt, wie vielleicht noch vor einem Monat.
Also sprich, das Problem ist dann bei dem eben nicht nur, dass bestimmte Aufträge wegbrechen, sondern auch, dass dann in anderen Bereichen der Wettbewerb und der Preiskampf einfach größer werden.
Das sind ja jetzt schon wirklich sehr konkrete Beispiele aus so kleineren Unternehmen. Ist das jetzt auch zum Teil existenzbedrohend für die?
Ja, ganz unterschiedlich. Also die Schreinerei, die war so mittelmäßig besorgt. Das Startup mit diesen intelligenten Regalen, die haben sich eher weniger Sorgen gemacht, weil die haben gesagt, wir haben ein innovatives Produkt und den Markt dafür, den gibt es auch jetzt noch, vielleicht sogar mehr, weil ja jetzt alle Leute in die Supermärkte stürmen. Aber ich habe zum Beispiel auch mit dem CEO der Hostelkette A&O gesprochen, Oliver Winter. Und die haben halt riesige Probleme, weil jetzt alle Gruppenreisen, alle Klassenfahrten abgesagt werden und die machen bei denen fast 2/3 des Geschäfts aus. Und auch so Backpacker aus dem Ausland, die kommen jetzt eben einfach weniger. Deswegen sind da einfach viele Hostels sehr leer.
Wie gehen die damit um? Also was macht das mit den Mitarbeitern zum Beispiel?
Also bei A&O Hostels, die haben jetzt Kurzarbeit beantragt für ihre Mitarbeiter. Die arbeiten jetzt erstmal 20% weniger.
Wir haben gesagt, wir werden das nicht mit betriebsbedingten Kündigungen machen. Aber wir haben gesagt, alle gemeinsam, wir waren als ein Team erfolgreich bis zur Krise und wir gehen als ein Team da durch und auch wieder als ein Team raus. Und der weniger zu tun hat, hilft jetzt dem, der mehr zu tun hat. Mich hat das so stolz gemacht, wie unsere Leute zusammenrücken in so einem Moment und wie solidarisch da so ein Team wird.
Und bei dem Start-up für die smarten Regale, die waren eigentlich ganz entspannt. Die haben gesagt, wir sind eh super flexibel, auch was jetzt zum Beispiel den Arbeitsort angeht.
Wir könnten hier bei uns in der Firma von jetzt auf gleich umswitchen. Jeder könnte von zu Hause aus arbeiten. Also ich glaube aber nicht, dass das, gerade weil wir ein sehr junges Team sind, also alle zwischen 25 und 38, sind wir einfach nicht in dieser Risikogruppe.
Da gab es jetzt also auch nicht die Angst, dass dann irgendwie der Betrieb lahm liegt, weil Leute krank werden.
Haben die Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich irgendwelche Forderungen an die Politik oder finden die, dass die Politik momentan genug tut?
Also der Oliver Winter von der A&O Hostelkette, der hat tatsächlich die Reaktion der Politik sehr gelobt. Also in Berlin, da hätte der Finanzsenator ganz schnell und unbürokratisch gesagt, Unternehmen, die in der Krise stecken, die müssen erstmal keine Vorauszahlung von Unternehmenssteuern machen. Und auch die Möglichkeit jetzt mit der Kurzarbeit, die fand er gut. Aber zum Beispiel der Sebastian aus der Schreinerei, der hat gesagt, dass er irgendwie einfach ein bisschen ratlos ist. Also er weiß gar nicht, was jetzt passiert, wenn Leute krank werden, ob dann sein Betrieb zugemacht wird oder so. Und so Maßnahmen wie Kurzarbeit, die fand er an sich gut, aber die würden in seinem Betrieb im Zweifel auch gar nicht so sehr helfen.
Nichtsdestotrotz haben wir Fixkosten. Diese Fixkosten wie Miete, Versicherung, pp. Müssen bedient werden. Und die können wir nur erwirtschaften, wenn eine gewisse Anzahl von Stunden geleistet werden.
Also insgesamt ein sehr gemischtes Bild, was die konkreten Probleme angeht, aber auch eben mit Blick auf die Hilfe vom Staat, die für jetzt für den einen vielleicht super ist, beim anderen aber in der konkreten Situation gar nicht so viel hilft.
Die Wirtschaft leidet unter der Ausbreitung des Coronavirus, auch kleinere Betriebe. Hintergründe von Josephine Schulz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Den Hass eindämmen. Das wollte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD, hat deswegen einen Gesetzentwurf verfasst, der dafür sorgen soll, dass Verfasser von Hasskommentaren in sozialen Netzwerken strafrechtlich verfolgt werden können. Heute gab es die erste Lesung zum Gesetzentwurf im Bundestag. Was sich möglicherweise ändern könnte durch das Gesetz, sagt uns Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Was denn?
Also bisher ist es ja so, dass ein Hassposting von Nutzern von anderen zum Beispiel gemeldet werden kann und dann muss der Betreiber dieser Plattform diesen Post löschen. Bisher ist es aber immer noch unklar, wie kann man dann den Verfasser dieses Hasspostings strafrechtlich verfolgen, und das soll durch dieses Gesetz jetzt erleichtert werden. Und zwar indem die Unternehmen Daten über diesen Verfasser an das Bundeskriminalamt weiterleiten.
Und wer entscheidet dann, welche Postings und Daten dem Bundeskriminalamt weitergeleitet werden?
Also das muss der Betreiber der Plattform dann selbst entscheiden, und das ist etwas, was der Strafrechtler Udo Vetter sehr kritisch sieht.
Es entsteht da eine Datenbank bei den Polizeibehörden, die von einem Privatunternehmen, zum Beispiel Facebook oder Twitter, gefüttert wird und die dort aufläuft und angelegt wird, ohne dass überhaupt jemand von der Justiz einen Anfangsverdacht bejaht oder irgendetwas anderes veranlasst hat.
So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich immer wieder gegenüber irgendjemandem kritisch äußere, der das meldet, kann es sein, dass ich in dieser Datenbank lande, obwohl ich nichts gesagt habe, was über die Meinungsfreiheit hinausgeht.
Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was dann unter den Straftatbestand fällt?
Also zum Beispiel sind das Morddrohungen, Volksverhetzung, Androhung von Vergewaltigung, Vorbereitung einer Terrortat, Kinderpornografie, Neonazi-Propaganda oder auch das Billigen einer Straftat.
Und was sind das dann für Daten, die da an das Bundeskriminalamt übermittelt werden sollen?
Also das sind alles Daten, die dabei helfen sollen, den Verfasser zu identifizieren, also die IP-Adresse und bei besonders schweren Straftaten auch Passwörter. Und auch hier findet Udo Vetter, dass es nicht der richtige Weg ist.
Es wird sicherlich die Möglichkeit dadurch geschaffen, gegen Dumpfbacken, die im Netz hetzen, vielleicht etwas entschiedener vorzugehen. Aber gegen die tatsächlichen Kriminellen, die zum Beispiel organisierte Kampagnen gegen Lokalpolitiker veranstalten und Ähnliches, wird dieses Gesetz 0,0 Wirkung haben, weil die sind nämlich so schlau, ihre IP-Adressen zu verschleiern.
Ja, und dann findet man die natürlich nicht, und mit der Kritik ist er nicht alleine. Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Ulrich Kälber, der hat den Gesetzentwurf auch kritisiert. Er zweifelt einfach daran, dass der Entwurf mit dem Grundgesetz vereinbar ist, und Passwörter zum Beispiel, die müssen die sozialen Netzwerke sowieso verschlüsselt speichern, und die können dann auch nur verschlüsselt an das Bundeskriminalamt weitergeleitet werden.
Die Justizministerin Lambrecht hatte ja den Gesetzentwurf erarbeitet, auch weil Drohungen und Angriffe gegen Kommunalpolitiker zugenommen haben. Das hat Herr Vetter ja auch gerade erwähnt. Was ändert sich für die?
Also bisher ist es so, dass Kommunalpolitiker, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum Beispiel, nicht explizit im Strafgesetzbuch geschützt werden, wie zum Beispiel Bundes- oder Landespolitiker. Die gelten als Personen des politischen Lebens, also die Bundes- und Landespolitiker, und werden deshalb mehr vor übler Nachrede und Verleumdung geschützt. Also wer jetzt ein Bundespolitiker übel nachredet, der kann strafrechtlich verfolgt werden. Bei Kommunalpolitikern war das bislang nicht so und das soll sich jetzt eben ändern.
Bei einer Umfrage unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, da kam ja Anfang der Woche raus, dass 2/3 der Umfrageteilnehmer schon mal bedroht oder beschimpft wurden. Wir kennen den Ton, der so in den sozialen Netzwerken herrscht. Das klingt nach viel Arbeit für die Behörden.
Ja, da kommt wahrscheinlich viel auf sie zu. Also allein diese Daten dann auszuwerten, die da beim Bundeskriminalamt reinkommen. Und auch die Bundesregierung glaubt, dass es bis zu 150.000 zusätzliche Ermittlungsverfahren jährlich geben wird. Und da hat sich heute der Innenpolitiker der FDP, Konstantin Kuhle, auch sehr kritisch geäußert.
Wir sind skeptisch, ob eine solche Meldepflicht wirklich der richtige Weg ist. Denn es mangelt doch in der Praxis gar nicht an zu wenigen Anzeigen. Es mangelt an zu wenig Richtern und Staatsanwälten, um das Ganze zu bearbeiten.
So, und da hat die Große Koalition den Ländern jetzt aber zugesichert, dass sie bei der Anstellung von Richtern und Anwälten da auch helfen möchte.
Das Netzwerke-Durchsetzungsgesetz plus noch ein paar weitere Gesetze. Es soll alles geändert werden, um Menschen besser vor Hass im Netz schützen zu können. Der Gesetzentwurf dazu wurde heute im Bundestag diskutiert. Eine Einigung gibt's noch nicht. Wenn es da soweit ist, dann erfahrt es natürlich hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bis jetzt war es nur ein Verdacht, ab heute nicht mehr.
Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben.
Das ist der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Der sogenannte Flügel, von dem er da spricht, ist eine Gruppierung innerhalb der AfD und ist ab sofort quasi offiziell rechtsextrem. Ein Jahr lang hat die Prüfung gedauert und somit ist der Flügel ab sofort für den Verfassungsschutz, also unseren Inlandsgeheimdienst, ein Beobachtungsfall. Bekanntester Vertreter des Flügels ja übrigens der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Was das jetzt genau bedeutet, das wollen wir mit Volker Findhammer klären, Korrespondent aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Volker, also erstmal, wie begründet der Verfassungsschutz seine Einschätzung?
Ja, du hast es ja schon schön gesagt. Ein Jahr lang hat der Verfassungsschutz jetzt den Flügel beobachtet. Der wurde ja im vergangenen Jahr als Verdachtsfall eingestuft. Das heißt, dann hat man sich alle Publikationen, alle öffentlichen Auftritte genauer angeschaut. Man durfte auch schon hinter versteckte Türen schauen. Da wurden zwar noch keine V-Männer eingesetzt, aber es durfte trotzdem schon genauer geschaut werden. Und da hat sich tatsächlich der Verdacht erhärtet, dass es eben im Flügel klare rechtsextremistische Bestrebungen gibt. Und das macht man vor allen Dingen an den Aussagen der beiden Wortführer, also Björn Höcke, dem Landeschef von der AfD in Thüringen, und Andreas Kalbitz, dem Landeschef der AfD Brandenburg, fest. Deren Auftritte und deren Verlautbarungen wurden genauer unter die Lupe genommen. Und da kommt am Ende ein Bild raus, das eben nicht mit der Verfassung konform ist, sondern darüber hinausgehen will, die Verfassung und die demokratischen Strukturen des Landes abschaffen will.
Und was bedeutet jetzt Beobachtungsfall? Wird jetzt das Telefon von Björn Höcke abgehört in Zukunft, oder?
Unter Umständen ja, das ist ja nicht automatisch so gegeben, aber es heißt erst einmal, dass der Flügel und alle, die dem Flügel angehören, tatsächlich noch genauer beobachtet werden. Aber das hat vielleicht dann auch ganz schnell möglicherweise berufliche Konsequenzen für all die, die sich dem Flügel zugehörig fühlen. Denn jemand, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, der darf eigentlich nicht mehr dem öffentlichen Dienst angehören. Der muss da tatsächlich mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn es da klare Überschreitungen gibt oder Bekenntnisse gibt. Und da haben wir jetzt schon heute die Debatte im Thüringer Landtag, dass da beispielsweise 3 Polizisten sitzen. Die werden sich fragen müssen, können sie noch für die AfD antreten oder verlieren ich da gegebenenfalls meinen Staatsdienst? Und das ist ja auch die Angst, die die AfD hat. Da gibt es den Vorwurf, das hat man alles nur mit politischer Absicht gemacht, um die AfD und die rechtschaffenden Bürger, die in der AfD sich engagieren, um die dann zu spalten.
Auf der anderen Seite wussten die ja jetzt, dass sie ein Jahr beobachtet werden. Die haben ja ihr Verhalten ja trotzdem nicht angepasst, oder?
Naja, also in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich zumindest im vergangenen Jahr schon den Eindruck gehabt, dass die beiden Hauptprotagonisten, also Björn Höcke und Andreas Kalbitz, dass die schon ruhiger geworden sind. So diese wirklichen antidemokratischen Reden, die sie noch vor 2017, 2018 gehalten haben, da hat man jetzt im vergangenen Jahr nicht viel wahrgenommen. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass die AfD eine Arbeitsgruppe eingeleitet hat unter der Leitung von Roland Hartwig, hier einem Bundestagsvize in Berlin, der genau darauf schauen sollte, wie sich die Partei so verhält, dass sie eben nicht zum Verdachts- oder zum Prüffall wird und noch genauer vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und da gab es schon eine gewisse Rücknahme, aber die war offenbar für den Verfassungsschutz selbst nicht hinreichend, sonst wäre man ja nicht zu dem Ergebnis gekommen.
Der Flügel, das ist ja nur eine Gruppierung innerhalb der AfD. Was bedeutet die Einstufung dieses Flügels als rechtsextrem für die AfD insgesamt?
Ja, die Debatte wird jetzt in der Partei noch geführt werden müssen. Der Verfassungsschutz spricht jetzt von 7000 Mitgliedern, die der Flügel innerhalb der AfD hat. Genau beweisen kann das keiner, aber das sind die Annahmen. Aber jetzt geht es natürlich darum, majorisieren die Partei? Und das ist ja die Vermutung, die der Verfassungsschutz hat, weil man immer von einer stärkeren Durchdringung des Flügels gesprochen hat. Und meine Beobachtungen auf dem letzten Parteitag in Braunschweig waren tatsächlich selbige, dass der Flügel, auch wenn er das nicht öffentlich getan hat, in der Partei mehr an Gewicht bekommt. Und da wird sich die Partei jetzt überlegen müssen, wie geht sie damit um? Gibt es da einen Scheidungsprozess oder lässt man das weiterhin mit sich machen? Ich habe vor kurzem mit Jörg Meuthen telefoniert in einer anderen Angelegenheit, den wir morgen fürs Interview haben wollten. Und der hat das jetzt mal abgesagt, weil ihm das im Moment zu heikel ist. Also das bleibt auch für die Partei insgesamt noch eine Gratwanderung.
Vor allem, weil ja auch die AfD Thüringen mittlerweile ein Verdachtsfall ist. Das heißt, da wird jetzt auch ein Jahr lang geprüft?
Ja, das ist so. Das ist ja dann der Bericht des Landesverfassungsamtes, das denn die AfD selbst auch nochmal genauer unter die Lupe nimmt. Und dann werden auch erstmal alle öffentlich zugänglichen Materialien geprüft und auch die Verhaltensweisen der einzelnen Abgeordneten. Das dürfte dann auch nochmal recht spannend werden, zumal das ja die zweitstärkste Partei im Thüringer Landtag ist.
Der Flügel, eine Gruppierung innerhalb der AfD, ist ab sofort quasi ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz, unseren Inlandsgeheimdienst in Deutschland. Hintergründe von unserem Korrespondenten in Berlin, Volker Findhammer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade erst 4 Grammys mit nach Hause genommen, den neuen Bond-Song veröffentlicht. Ein bisschen früh, weil der Film wurde ja jetzt verschoben in den Herbst hinein. Aber jetzt ist sie auf Tour, Billie Eilish. Mit den grünen Haaren und den langen Fingernägeln, trägt ja sehr gerne Baggy, also so weite Klamotten. Jetzt hat sie beim Tourstart in den USA nackte Haut gezeigt. Und das ist ein ganz großes Ding. Warum, Theresa?
Na, die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, ist ein klares Statement, und zwar gegen Bodyshaming.
Was hat sie denn getan?
Also bei der Show zeigt sie auf einem Video ganz groß auf der Leinwand, so von einem schwarzen Hintergrund ist sie zu sehen. Sie trägt einen auch schwarzen Hoodie, natürlich wieder schön weit und baggy, und den zieht sie ganz langsam aus und dann sagt sie was dazu. Ihr habt Meinung zu meinen Klamotten, zu meinem Körper und ich spüre eure Blicke. Und dann hat sie das Ding aus und dann zieht sie sich noch weiter aus.
Bis?
Nicht komplett nackt. Mhm. Also sie hat dann wirklich sehr, sehr enges Tanktop an, was für sie ja untypisch ist, so enge Klamotten anzuhaben. Und dann fragt sie auch, wolltet ihr meine Schultern sehen? Wolltet ihr meine Hüften sehen? Und sie sagt dann noch weiter, ich kann eure Missbilligung spüren. Und wenn ich danach leben würde, dann könnte ich mich nicht mehr bewegen. Und dann stellt sie auch fest, ja, wenn ich zu viele Klamotten trage, dann bin ich keine Frau. Wenn ich zu wenig Klamotten trage, dann bin ich eine Schlampe.
Das klingt nach einem klaren Statement von Billie Eilish gegen Bodyshaming und sehr stark. Wie endet das Ganze?
Ich finde es auch ziemlich stark. Sie verschwindet dann nach und nach in dieser schwarzen, Galat-ähnlichen Masse, die da im Hintergrund ist. Und am Ende steht da eigentlich nur noch unten in diesem Video, es ist nicht meine Verantwortung. Also die Message ist so, es ist nicht meine Verantwortung, was ihr denkt. Es ist mir egal. Und das finde ich ziemlich cool und genau das Richtige für die Teenies, was sie heute brauchen.
Billie Eilish zeigt ein wenig mehr Haut gegen Bodyshaming.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für immer konserviert zu sein für die Nachwelt, so wie die Sängerin Cher vielleicht, wenn sie irgendwann mal stirbt. Wenn die in 99 Millionen Jahren ausgebuddelt wird, dann sieht die wahrscheinlich noch genauso aus wie heute. Bei einem kleinen Dinosaurier, der gerade von Paläontologen in Myanmar entdeckt wurde, ist das so. Der kleine Schädel eines Minisauriers ist sehr gut in Bernstein konserviert und tatsächlich fast 100 Millionen Jahre alt. Und wir hier aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team haben uns gefragt, was können wir denn eigentlich tun, damit wir in so vielen Jahren auch gut erhalten gefunden werden. Wenn das einer weiß, dann der Paläontologe Kai Jäger von der Uni Bonn. Hallo.
Hallo.
Wenn ich einfach beerdigt werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering, dass man mich noch in Millionen von Jahren erkennt, oder?
Ja, also darauf kann man nicht spekulieren. Ein Fossil zu werden, das ist eigentlich immer ein Glücksfall oder ein Sonderfall im Prozess des Erdkreislaufs. Wenn man stirbt, dann zersetzt sich natürlich der Körper und die ganzen Bestandteile des Körpers gehen wieder in den Kreislauf. Und ein Fossil ist da immer ein Sonderfall, wo durch irgendeine Konservierungsform das Lebewesen oder die Überreste des Lebewesens aus diesem Kreislauf herausgenommen werden.
Jetzt könnte ich mich ja zum Beispiel an einen Baum stellen, warten, bis das Harz über mich drüber läuft, ich sozusagen auch in einem Bernstein konserviert werde.
Das wird sehr unwahrscheinlich, denn so viel Harz produziert eigentlich kein Baum. Darum finden wir im Bernstein immer nur meistens Insekten oder ja kleine Wirbeltiere, wie jetzt in dem Fall mit dem ganz kleinen Dinosaurier. Kein Baum produziert so viel Harz, dass da irgendwie ein größeres Lebewesen wie ein Mensch oder so erhalten werden kann.
Aber zumindest ein Teil von mir, das ginge?
Theoretisch ja, ein ganz kleiner Teil, wenn man den abschneiden würde oder sowas, eine Fingerkuppe oder sowas, die könnte theoretisch im Bernstein überdauern, ja.
Andere Methode, vielleicht in der Nähe von Vulkanen leben?
Vulkan wäre jetzt nicht die erste Wahl, würde ich sagen. Man kann vielleicht da von Pompeji oder so drauf kommen, dass man sagen würde, naja gut, so ein Lavastrom. Aber bei Pompeji sind ja auch zum Beispiel hauptsächlich die Umrisse der Menschen noch erhalten. Und wenn man jetzt bedenkt, da kommen dann über die Jahrmillionen Gesteine drauf und die ganzen Ascheschichten und der Lavafluss wird noch komprimiert, dann ist da eigentlich nicht viel erhalten drin. Zumal ja auch Lava heiß ist und vom Chemismus her nicht gut geeignet, um organisches Material zu erhalten. Also ein Vulkan ist nicht unbedingt die erste Wahl. Wenn überhaupt von einem Vulkan, dann so eine feine Aschelage, die vielleicht irgendwo weit ab von dem eigentlichen Ausbruch ein Gebiet bedeckt, die dann vielleicht tote Lebewesen zudeckt, die kann vielleicht helfen. Aber der Lava, der richtige Lavafluss, der ist zu destruktiv.
Was ist mit einem Moor?
Ein Moor wäre schon mal besser. Da haben wir sauerstoffarme Bedingungen. Die sind immer sehr, sehr hilfreich, wenn man was konservieren möchte. Das sieht man ja auch an den bekannten Moorleichen. Da wäre schon mal der erste Schritt getan. Die nächste Frage wäre aber dann, wo liegt das Moor?
Ja, was wäre da optimal?
Also das ist sozusagen die große spannende Frage, weil wir brauchen ja nicht nur Bedingungen, in denen das Lebewesen oder das tote Lebewesen dann erhalten bleibt, sondern wir müssen ja auch das Gestein, was sich dann bildet, über die Jahrmillionen bestehen lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo oben auf einem Berg oder auf einer Hochlage sterbe und dann vielleicht auch eingebettet werde, dann ist das geologisch keine gute Umgebung. Denn wenn wir uns mal die Alpen vorstellen, die werden ja abgetragen. Also alles, was da oben ist, ist in ein paar Millionen Jahren irgendwann als Geröll und vom Hang runter. Das heißt, umgekehrt muss ich in einem Sedimentbecken begraben werden, zum Beispiel im Alpenvorland. Da wäre ich dann in einem idealen Bereich, weil da mehr Material von oben nachkommt. Das heißt, die Schichten, in denen ich erhalten bleibe, die werden von weiteren Gesteinsschichten überlagert. Und dann haben wir auch Chance, über viele Jahrhunderte, 100 Millionen Jahre erhalten zu bleiben.
Wäre das ein Traum für dich, in 100 Millionen Jahren nochmal gefunden zu werden?
Ach ja, also so als Paläontologe kann ich mich mit dem Gedanken sehr, sehr gut anfreunden. Irgendwann mal als Fossil selber der Wissenschaft neue Erkenntnisse zu bringen. Das ist doch für die meisten Paläontologen, denke ich, eine ganz gute Zukunftsvorstellung.
Die wirklich wichtigen Antworten gibt es immer zum Ende der Sendung hier bei uns. Wie können wir möglichst gut erhalten in 99 Millionen Jahren noch gefunden werden? Wir alle. Infos vom Paläontologen Kai Jäger. Und das war das Update hier bei uns in Deutschlandfunk Nova am Donnerstagabend. Mit dabei im Studio Theresa Nehm.
Tschüss.
Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss. Bleibt gesund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.